So, ich begrüße euch ganz herzlich. Ich freue mich über jeden, der da ist. Ich freue mich auch über die Neuen, die da sind, die wir hier begrüßen dürfen. Und ich weiß nicht, ob es Arthur gesagt hat, auf euch wartet ein Freigetränk an unserer Jugendtheke hinten. Für die, die heute zum ersten Mal da sind. Und ich darf heute den Predigermonat abschließen und bete noch zu Beginn. Ja, mein himmlischer Vater, ich preise dich und ich danke dir einfach für den, der du bist, dass alle Macht einfach in deinen Händen liegt, dass du die Herzen bewegt hast, unsere Herzen bewegt hast, heute hierher zu kommen. Und so bitte ich dich jetzt einfach um deinen Segen für diese Jugendstunde. Sei du es, der heute spricht. Gebrauche mich dafür und bereite unsere Herzen auch vor, dass dein Wort auch fruchtbaren Boden findet. Und schenke doch auch hörende Ohren, schenke die nötige Konzentration für dein Wort. In Jesu Namen. Amen.
Amen.
Ja, die heutige Predigt soll dir und mir helfen, egal in welcher Situation wir uns befinden, sei es auf der Arbeit oder wo auch immer, unsere Sorgen wirklich abzugeben und ein befreites Leben in der Liebe und Kraft Gottes zu leben. Und das ist heute auch mein Gebet. Und wenn wir so in die Welt schauen, dann gibt es auch wirkliche Probleme, oder? Ich meine, da laden Leute Bilder auf Instagram hoch und geraten so schnell in Sorgen und Zweifel, weil sie innerhalb 10 Minuten nicht 50 Likes haben. Und dann denken sie, die Welt ist gegen mich, keiner sieht mich, keiner liebt mich. Und diese Person hat das Bild noch nicht geliked, aber sie müsste es schon längst gesehen haben. Oder anderes Beispiel, stell dir mal vor, du gehst italienisch essen. Welches T-Shirt hast du an? Oder welche Farbe hat das T-Shirt? Meistens weiß, oder? Dazu müsste es mal Studien geben. Und das Ding ist, du bemühst dich und dann bei der letzten Nudel, die schlürfst du so irgendwie hoch und dann landet ein kleiner Tomatenspritzer auf deinem weißen T-Shirt. Und du denkst dir so, nein, das kann doch nicht sein. Und dann gehst du raus und das Ding ist, irgendwie, also egal mit wem du redest, irgendwie schaut jeder auf diesen kleinen roten Fleck und du denkst dir, das gibt's doch nicht. 99% des T-Shirts ist weiß geblieben. Und das, was du denkst, ist doch, man schämt sich dann, man ist nicht gut genug. Okay, Spaß beiseite. Es gibt auch wirkliche Probleme in dieser Welt. Oder meinen wir zu wissen, was wirkliche Probleme sind? Wie oft ist es nämlich so, dass wir in unserem Alltag doch denken, mir soll es doch gut gehen. Ich will nicht im Nachteil stehen. Ich will für mich sorgen, dass es mir gut geht. Und ich denke, viele von uns kennen solche Situationen, dass Herausforderungen kommen, dass Probleme kommen, dass ein Sturm kommt und wir müssen eine Entscheidung treffen. Entweder halten wir fest an all dem, was Gott uns versprochen hat, dass er uns versprochen hat, dass er unsere Sicherheit ist, dass er versprochen hat, dass er für uns sorgt, oder wir tun in unseren Stürmen genau das, was alle tun. Wir lassen los, wir legen keinen Wert mehr auf Beziehung. Wir geben unsere Beziehung auf, wir geben die Beziehung zu anderen Menschen auf, wir geben unsere Beziehung zu Gott auf. Und wir denken, wir schaffen es irgendwie selbst aus dieser Situation. Und dann wachen wir auf in dieser knallharten Realität und merken, dass wir es nicht selbst aus diesem Sturm schaffen. Und ich glaube, dass sich jeder in solchen Situationen wiederfinden kann. Gott hat uns nämlich nie versprochen, dass wir zum Beispiel gesund, reich und wohlhabend sein werden. Aber was er uns versprochen hat, ist Verfolgung, Ablehnung und Bedrängnis. Und hier hört Gottes Versprechen nicht auf. Er hat dir ebenfalls versprochen, dass er mit dir ist in all deinen Bedrängnissen. Er hat dir versprochen, dich in all deinen Umständen vollkommen glückselig zu machen. Und wenn du heute sagen kannst, dass du nicht glücklich bist, dann hast du genau das, glaube ich, vergessen. Und dann ist es nötig, das wieder in Erinnerung zu rufen. Also, was ist nun, wenn dieser Widerstand und Kampf und Druck, den wir erleben, der Ort ist, an dem wir vielleicht noch nie so hart bekämpft wurden wie in dieser Situation, und wir merken auch, wie sich der Teufel gegen uns stellt und uns bekämpfen will. Aber was ist, wenn dieser Ort auch der Ort ist, an dem wir Gottes Hilfe noch nie so erlebt haben wie in dieser Situation, wie er sich noch nie um uns gekümmert hat wie in dieser Situation? Was ist, wenn es dieser Ort ist, an dem Gott dich gerade dabei ist, vorzubereiten, etwas zu sehen, was du so noch nie gesehen hast? Was ist, wenn dieser Ort der Ort ist, an dem unsere Freunde vielleicht sicher auf einem Boot scheinen und wir sind in einer riskanten Situation und auf dem Wasser zugleich? Was ist, wenn es dieser Ort ist, für den dich Gott am meisten für aufgebaut und aufgerüstet hat. Und an dieser Stelle möchten wir in folgende Geschichte einsteigen, die wir in Matthäus 14 finden. Also wer die Bibel hat, darf gerne mit aufschlagen. Matthäus 14, 22 bis 33. 14, 22 bis 33. Und alsbald drängte Jesus die Jünger, in das Boot zu steigen und vor ihm ans andere Ufer zu fahren, bis er das Volk gehen ließe. Und als er das Volk hatte gehen lassen, stieg er auf einen Berg, um für sich zu sein und zu beten. Und am Abend war er dort allein. Das Boot aber war schon weit vom Land entfernt und kam in Not durch die Wellen, denn der Wind stand ihm entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem Meer. Und da ihn die Jünger sahen auf dem Meer gehen, erschraken sie und riefen: Es ist ein Gespenst! Und schrien vor Furcht. Aber sogleich redete Jesus mit ihnen und sprach: Seid getrost, ich bin's. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, bist du es? So befiehl mir, zu dir zu kommen auf dem Wasser. Und er sprach: Komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie: Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und sie stiegen in das Boot, und der Wind legte sich. Die aber im Boot waren, fielen vor ihm nieder und sprachen: Du bist wahrhaftig Gottes Sohn. Bis hierhin. Jesus wusste, dass diese Geschichte jetzt gefährlich wird. Jesus wusste, dass ein Sturm kommen wird. Und die Jünger, ein Teil von ihnen, waren ausgebildet in dem Bereich, in dem sie gearbeitet haben. Ein Teil waren Fischer. Und ich denke, auch sie konnten wissen, wie man das Wetter deutet. Und wir müssen an der Stelle wissen, sie befinden sich hier auf dem See Genezareth und nördlich des Sees erhebt sich der Berg Hermon auf eine Höhe von ca. 2800 Metern. Und von Mai bis Oktober war es üblich, dass der Wind durch die engen Schluchten des Berges fällt und so einen Wind auf dem See erregt. Und die Jünger gingen in ihren schlimmsten Sturm ihres Lebens an dieser Stelle. Und auf einmal tauchte ein Schatten auf dem Meer auf. Ja, sie haben noch nie etwas auf dem Wasser laufen sehen. Sie haben Jesus noch nie auf dem Wasser laufen sehen. Und du musst dir vorstellen, sie befinden sich hier in einem kleinen Ruderboot. Sie kämpfen schon die ganze Nacht gegen den Sturm an. Es war nachts. Nachts siehst du auf hoher See nichts. Es ist stockdunkel. Es ist nass. Es ist kalt. Und ist es an der Stelle auch nicht interessant, dass, obwohl es stockdunkel ist, dass sie trotzdem Jesus erkennen können, dass sie ihn sehen können, wie er auf dem Wasser läuft, auch wenn sie ihn zuerst für ein Gespenst halten. Und kennst du das, wenn du dich auch irgendwo wiederfindest und du fragst dich: Warum bin ich hier? Warum bin ich gerade in diesem Sturm? Warum widerfährt mir dieser Widerstand? Warum fühle ich mich jetzt gerade vielleicht so alleine? Und wenn wir ehrlich sind, fangen wir doch an, die Schuld zu suchen. Wer hat Schuld? Und ich komme schnell in die Situation zu fragen: Gott, habe ich was falsch gemacht? Warum bin ich in diesem Sturm? Warum widerfährt mir dieser Widerstand? Warum ist es gerade so herausfordernd? Was ist falsch? Wir erleben diese Stimme und fragen uns: Warum? Wer hat mich in diesen Sturm geschickt? Und versucht euch jetzt mal in die Jünger hineinzuversetzen. Wer hat sie in den Sturm geschickt? Es war Jesus. Und wir fragen uns: Warum? Was ist nun, wenn dieser Sturm der Ort ist, an dem Gott uns haben will? Und er tut das nicht, weil er uns hasst oder gegen uns ist. Was ist, wenn er das tut, weil er gerade dabei ist, unseren größten Segen unseres Lebens vorzubereiten? Und nicht nur für uns, sondern für unser gesamtes Umfeld, durch das, was wir erleben. Weil das, was wir uns auch eher wünschen, ist, dass Jesus in unsere Situation reinfliegt und mit uns wieder raus, dass er uns sofort aus dieser Situation nimmt. Aber Jesus ist kein Flugzeug. Jesus ist eher wie ein Anker. Und in Hebräer 6, 19 heißt es: Diese, also hier ist von der Hoffnung die Rede, diese Hoffnung halt mir fest als einen sicheren und festen Anker der Seele, der auch hineinreicht ins Innere hinter den Vorhang. Und weißt du, was verrückt ist? Den Anker, den siehst du nicht immer, vor allem nicht dann, wenn er unter Wasser ist. Und es kann gut möglich sein, dass du Jesus in deinem Leben manchmal auch nicht siehst. Aber der Anker, Er schenkt uns eine Stabilität und er behält uns genau an dem Ort, wo wir sind. Und manchmal ist es ein Sturm. Was erwartest du nämlich, wenn du betest, mach mich dir ähnlicher, Herr? Glaubst du, du wachst am nächsten Morgen auf und merkst, wow, etwas ist anders? Könnte Gott dich über Nacht ihm ähnlicher machen? Auf jeden Fall, weil das ist das, was er uns versprochen hat. Ja, wenn er uns zu sich holt. Weil dann werden wir von dem einen auf den anderen Augenblick ohne Sünde sein. Und die Frage ist jetzt, warum tut er das nicht, wenn er das könnte? Und zwar, damit wir lernen, dass wir ihn brauchen. Könnte es nun sein, dass bei all den Gebetsanliegen, die wir haben, dass Gott uns absichtlich nicht aus diesen schweren und unscheinbar sich auflösenden Problemen herausholt? Und das nicht, weil er uns hasst und das nicht, weil er gegen uns ist und das nicht, weil er uns nicht liebt, sondern im Gegenteil, weil er uns liebt, weil es ein Liebesakt Gottes ist, uns absichtlich nicht aus diesen Stürmen herauszuholen. Und was ist, wenn Gott davon überzeugt ist, dass er sagt, ich habe dich zugerüstet für eine Zeit wie diese. Du bist gewappnet, du bist befähigt und aufgebaut worden für eine Zeit wie diese. Ja, um auch unseren Glauben zu prüfen. Und wie oft versuchen wir, Gott überreden zu wollen, dass er eingreift, dass er handelt, dass er eine Situation ändert, dass er gut zu uns ist. Können wir Gott überhaupt überzeugen, gut zu uns zu sein? Oder können wir Gott überzeugen, dass er das tut? Dass er eine Situation ändert, dass er gut zu uns ist? Nein, das können wir nicht. Wir können Gott nicht überzeugen, ja, gut zu uns zu sein. Und wisst ihr warum? Weil er schon gut zu uns ist. Und ja, wisst ihr, wofür Jesus bekannt ist? Ich meine, fragt die Jünger an dieser Stelle. Er bringt sie in etwas unangenehme Situationen und behält sie genau da, wo sie sind. Er behält sie da, wo sie sind. Und was ist ein Sturm? Und ein Leben mit Jesus ist sicher. Unser Leben ist nicht immer sicher, aber Jesus sagt, ich bin sicher. Der Ort, an dem ich bin, der ist sicher. Und es kann gut möglich sein, dass du auf einem Weg entlangläufst und du denkst dir, es ist nicht sicher hier. Aber sicher zu sein heißt nicht immer richtig zu sein. Manchmal passieren schlimme Sachen und wir wissen nicht, warum sie passieren. Wir befinden uns in Stürmen und Herausforderungen und wir wissen nicht, warum. Aber an der Stelle können wir eine Sache tun, und zwar festzuhalten an dem, ja, was Gott über unser Leben sagt. Festzuhalten an dem, was er über deine Zukunft sagt. Festzuhalten an dem, was das Kreuz über deinen Wert sagt. Festzuhalten an all den Wahrheiten, die er zu dir spricht. Und wenn wir im Sturm sind, dann können wir auch wegkommen von der Frage, warum bin ich in einem Sturm? Lass uns doch besser fragen, wie gehe ich durch einen Sturm? Weil manchmal kommt es nicht darauf an, warum wir in einem Sturm sind, sondern wie wir durch einen Sturm gehen. Wie wir das tun können, möchte ich anhand eines Beispiels zeigen, das wir in 2. Mose 3 finden. Vor 4000 Jahren rief Gott von einem brennenden Dornbusch heraus einen Mann, und sein Name ist Mose. Mose wurde als Israelit geboren, war aber ein ägyptischer Sklave. Und zu der Zeit hatte der Pharao einen Erlass herausgebracht, dass alle israelitischen Säuglinge umgebracht werden sollen, weil er Angst vor einer Bevölkerungsexplosion hatte. Die Säuglinge sollten umgebracht werden, weil er Angst vor einer Bevölkerungsexplosion der israelitischen Sklaven hatte. Genau. Und Mose sollte eigentlich umgebracht werden. Aber seine Mutter versteckte ihn und wie durch ein Wunder konnte er auf dem ägyptischen Hof aufwachsen. Und eines Tages sah er, wie ein Ägypter einen seiner Brüder geschlagen hatte und er entschied sich, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Und wenn wir Dinge versuchen, selbst in die Hand zu nehmen, dann passieren manchmal echt Katastrophen. Und das, was er tat, war, dass er den Ägypter umbrachte, weshalb er dann auch fliehen musste. Und so fand ihn Gott irgendwann in der Wüste und sprach von einem brennenden Dornbusch heraus zu ihm. Und Gott schickte Mose an der Stelle in einen Sturm hinein. Er schickte Mose zurück nach Ägypten und sagte, ja, ich will dich gebrauchen, dass mein Volk befreit wird. Das bedeutete, er soll zur mächtigsten Nation gehen, zum mächtigsten Mann dieser Welt damals und sagen, hör zu, lass mein Volk gehen. Und ich kann mir vorstellen, dass das Mose ziemlich fertig gemacht hat. Er zitterte womöglich und hatte Angst. Aber als ich das gelesen habe, dachte ich, wie oft fühle ich mich genauso? Warum jetzt gerade ich? Warum ich? Warum nicht jemand anderes? Warum kann nicht jemand anderes meine Position einnehmen? Und es fühlt sich so an, als würden wir nie wieder aus dem Sturm rauskommen. Aber was ist, wenn Gott das nicht tut, um uns bis ans Limit zu bringen? Sondern was ist, wenn er gerade dabei ist, dich zu retten, deinen Charakter zu retten, dein Leben zu retten? Und nicht nur dich, sondern auch unser gesamtes Umfeld durch das, was wir erleben in diesem Sturm. Und Mose, er stand vor dem brennenden Dornbusch, willigte ein, aber sagte: Was soll ich den Leuten sagen, wer mich geschickt hat? Und Mose wollte vielleicht hören, dass Gott sagt, dass er, also dass Gott selbst größer ist als dieser ägyptische Pharao, größer als die mächtigste Nation. Aber Gott sagte einfach: Ich bin, der ich bin. Und das war alles, was Mose hören sollte, aber das war auch alles, was er gebraucht hatte. Aber mit diesem Satz meint Gott eher: Ich bin größer als dein Name, größer als dein Potenzial, größer als deine Gaben, größer als deine Vergangenheit, größer als deine Zukunft, größer als alles, was du tun kannst. Ich bin das, was du brauchst. Ich bin. Damit drückt Gott seine Allgegenwart aus. Ich war, ich bin und ich werde sein. Ich bin jetzt, ich bin immer das, was du benötigst. In deinem Sturm bin ich, in deiner Herausforderung bin ich, in deinem Kampf bin ich. Und Gott hat deine Vergangenheit in seiner Hand und Gott hat auch deine Zukunft in seiner Hand. Lass uns nun zurück zu Petrus springen. Die Jünger haben Angst und Jesus sagt: Fürchtet euch nicht, ich bin's. Petrus aber sagt: Jesus, wenn du es bist, dann sag, dass ich zu dir kommen soll auf dem Wasser. Und Jesus antwortet darauf: Okay, komm. Und Petrus, er fängt an, auf dem Wasser zu gehen und er fängt an zu sinken. Und Jesus sagt: Du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? Und wenn Petrus, du und ich ehrlich sind, dann wissen wir, warum er gesunken ist. Wir wissen, warum wir sinken, oder? Weil wir im Sturm unseren Blick wegwenden von dem, wer Jesus ist. Weil wir auf das schauen, was wir können. Und ist es nicht interessant, dass Jesus auch nicht sagt: Petrus, warum schaust du auf die Wellen? Er sagt direkt: Warum zweifelst du? Er geht der Sache direkt auf den Grund. Aber was ist, wenn nun der Sturm und deine Zweifel kein Beweis dafür ist, dass du versagt hast, dass du vielleicht auch am falschen Ort bist? Was ist, wenn Zweifel der Beweis dafür ist, dass du zum allerersten Mal glaubst, weil du auf dem Wasser gehst? Wir werden nass und es fühlt sich so an, als würden wir ja durchgeweicht werden. Es fühlt sich so an, als würden wir ja von einer Pfütze in die nächste springen. Aber was ist, wenn Nasssein kein Grund dafür ist, dass du am falschen Ort bist? Petrus ist sicherlich nicht einfach so auf dem Wasser gelaufen. Er ging Schritt für Schritt. Er probierte vielleicht aus, was auf dem Wasser geht und was nicht geht. Er hatte vielleicht Zweifel und hatte Angst. Und er sprang nicht, er rannte nicht. Und er ging Schritt für Schritt. Und wenn wir so im Glauben gehen, dann können wir noch so sehr unsere Maske aufsetzen und alles ist cool. Wir wissen aber, was es bedeutet, im Glauben auf dem Wasser zu gehen. Es ist nicht immer cool. Es sind Momente, wo wir uns denken: Komme ich hier aus diesem Sturm nochmal raus? Jesus nachzufolgen heißt nicht immer trocken zu bleiben. Es heißt, dass wir zweifeln und nass werden. Wer inspiriert uns mehr? Sind es die Jünger, die auf dem Boot geblieben sind? Oder ist es der eine Jünger, der auf dem Wasser gegangen ist? In diesem Fall ist es der eine Jünger, der auf dem Wasser gegangen ist. Aber wenn wir jetzt die ganze Geschichte betrachten, wer inspiriert uns am allermeisten? Der uns am meisten inspiriert, ist Jesus, der Herr des Meeres. Er lässt Petrus auf dem Wasser gehen. Er befiehlt Petrus zu kommen und er befiehlt dem Meer und es gehorcht. Petrus und Jesus, sie haben diese Konversation. Jesus geht mit ihm zurück aufs Boot und erst dann stellt Jesus den Sturm. Warum hat er es nicht zuvor gemacht, als Petrus am Ertrinken war? Ich meine, als sie auf dem Boot waren, das ist wohl der unpassendste Zeitpunkt, einen Sturm zu stellen. Also warum hat er es nicht zuvor gemacht, als Petrus am Ertrinken war? Weil Jesus im Sturm da ist, weil er während des Sturms mit uns redet, weil er während des Sturms mit uns geht und weil er während des Sturms ja, uns in Sicherheit bringt. Und es kann gut möglich sein, dass er dich nicht immer vor einem Sturm bewahrt. Aber er rettet uns durch den Sturm und er rettet uns in dem Sturm. Und wenn ich jetzt so an die ganze Sturmgeschichte denke und auch an mein Leben denke, ja, und schaue, wo da Stürme waren und auch heute immer noch sind, dann versuche ich mich an so vielen Dingen festzuhalten. Und vor allem aus eigener Kraft da irgendwie rauszukommen. Aber woran soll ich mich festhalten? Es gibt doch nichts, was uns Stabilität schenkt. Wir versuchen uns vielleicht an Menschen festzuhalten, aber auch ihnen geht es nicht immer gut. Wir versuchen uns ja an unserer Karriere festzuhalten, aber wer weiß, was wir morgen noch für einen Job haben. Du versuchst dich vielleicht an deinem Body Mass Index, an deinem Hobby, an deinem Besitz festzuhalten, aber gibt es dir wirklich Stabilität? Wenn ich ja so in die Geschichte, die mein ganzes Bild von Jesus nochmal verändert hat, reinschaue, dann ist es der absolute Hammer. Ja, wir lesen davon, dass Petrus wahrscheinlich das ehrlichste Gebet gebetet hat: Rette mich. Und im nächsten Moment war Jesus sofort da. Und dann heißt es: Jesus aber streckte sogleich die Hand aus und ergriff ihn. Jesus hielt ihn fest. In den Widerständen und Kämpfen deines Lebens ist Jesus der, der die Hand ausstreckt. Er sagt nicht zu dir: Hey, halte du dich fest, sondern er ist der, der dich festhält. Und wir sind es, die rufen: Halte mich fest. In Johannes 10, 29 heißt es: Mein Vater, der sie, also damit sind seine Schafe gemeint, mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters reißen. Kein Sturm in deinem Leben kann dich aus seiner Hand reißen. Und ich weiß aus meinem Leben, wie oft ich nicht festgehalten habe. Aber Jesus ist der, der uns festhält. Er hält uns fest und er schenkt uns eine Stabilität, die wir sonst nirgends bekommen. Und Jesus ist unsere Sicherheit im schlimmsten Sturm. Jesus hat Petrus ins Boot gebracht und in den Kommentaren, die ich gelesen habe, heißt es, dass das der Turning Point war. Der Punkt der Veränderung für die Jünger. Weil sie zum allerersten Mal verstanden haben, wer Jesus wirklich ist. Und ja, die Jünger, sie waren mit ihm unterwegs, sie haben ihn gehört, sie waren in seiner Nähe, sie haben all die Wunder gesehen. Aber jetzt erst im Sturm haben sie erkannt, wer Jesus ist. Und vielleicht bist du auch heute in einem Sturm, aber du bist in einem Sturm, um zu erkennen, wer Jesus ist, wie er ist und wie sehr er dich liebt. Und hier in Europa gibt es ein ganz schönes Bauwerk. Es handelt sich um einen Glockenturm, hat 8 Etagen, über 300 Treppenstufen, ist ca. 56 Meter hoch. Der Bau dieses Gebäudes war angedacht für das Jahr 1156 nach Christus, aber wurde ungefähr 200 Jahre später vollendet. Weiß jemand, um welches Gebäude es sich handelt? Okay, einen Tipp gebe ich noch. Beim Bau der dritten Etage haben die Bauarbeiter plötzlich was gemerkt. Ihnen ist etwas aufgefallen.
Der schiefe Turm von Pisa, oder?
Richtig. Beim Bau der dritten Etage haben sie plötzlich gemerkt, irgendetwas läuft hier schief. Und das Problem war nämlich, dass das Fundament so sandig, so lehmig war. Und deshalb gab es eine gewisse Neigung. 1993 gab es eine Neigung von 4,5 Grad. Hört sich jetzt wenig an, aber schaut euch das Gebäude mal an, das siehst du mit bloßem Auge. Und die Experten meinten, aufgrund der Befürchtung, dass das Gebäude einstürzen kann, bei einer Neigung von 4,5 Grad und wir dieses Weltkulturerbe nicht mehr sehen können, da haben sie eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme besorgt. Und zwar haben sie 10 Jahre lang von 1993 bis 2003 an diesem schiefen Turm von Pisa gearbeitet. Und ich kenne mich da überhaupt nicht aus. Ich habe es nachgelesen mit über 900 Tonnen an Gewichten, mit Stahlstangen, Bleien, was auch immer, die da verwendet wurden. Und das ist ja alles ziemlich viel von den Zahlen her. Und das Ergebnis nach 10 Jahren war, dass der schiefe Turm von Pisa von 4,5 Grad nach 10 Jahren die Neigung von 4 Grad hatte. Das haben sie wunderbar gemacht, oder? Und Experten sagen, jetzt ist der schiefe Turm von Pisa sicher für die nächsten 300 Jahre. Das heißt, du, deine Kinder, deine Kindeskinder können ihn besuchen. Aber was dieses Beispiel doch deutlich macht, ist, wie wichtig ist das Fundament? Wie entscheidend ist das Fundament, weil du auch dein Leben auf einem falschen Fundament leben kannst. Und am Ende deines Lebens kannst du sagen, irgendwie ist alles schiefgelaufen. Und Gottes Wort, es redet von einem Fundament, das ist nicht irgendetwas, sondern irgendjemand. Das ist eine Person. Und in 1. Korinther 3,11, da heißt es: Einen anderen Grund kann niemand legen, als den, der gelegt ist, Jesus Christus. Der Glaube ist das Fundament unseres Lebens, aber das Fundament unseres Glaubens, das ist Jesus Christus. Und wenn wir auf Jesus Christus gegründet sind, das unerschütterliche Fundament, dann können auch wir unerschütterlich sein. Die Tat am Kreuz, das ist das Fundament unseres Glaubens. Und das ist auch der Kern des Christentums. Wenn du das Kreuz und die Auferstehung von Jesus aus der Bibel herausnimmst, was bleibt übrig? Nichts. Und manchmal vergessen wir das. Und ich möchte dir ein kurzes Beispiel bringen und ich hoffe, es wird sich einbrennen. Das ist so simpel. Stell dir mal vor, wir gehen jetzt nach der Jugend runter und ich laufe vor dir, du läufst hinter mir, ich sehe dich und ich halte dir die Tür auf und du sagst, hey, danke Thomas, und ich so, hey, kein Problem, macht man gerne, hat man so gelernt. Aber jetzt stell dir mal vor, nicht ich laufe vor dir, sondern John Piper oder David Platt. Und er sieht dich genauso, dass du hinter ihm läufst. Und er hält dir genauso die Tür auf, du gehst vorbei und sagst, David, John, du machst mir die Tür auf? Und du bist so aufgeregt und dann fällt dir plötzlich etwas aus der Tasche und er ist schneller als du, er hebt es auf und sagt, hey, das hast du verloren. Und du wieder, David, du für mich? Das habe ich doch gar nicht verdient, das brauchst du nicht machen. Und in diesem Beispiel ist etwas Einzigartiges. Ja? Er hat es überhaupt nicht nötig, aber er tut es dennoch. Und in Matthäus 20, 28 heißt es, sagt Jesus, ich bin nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und mein Leben für die Rettung der Menschen zu geben. Das ist unser Gott, der in Jesus Christus Mensch wird, um dir und mir zu dienen. Und das ist viel krasser als ein John Piper, der dir die Tür aufhält oder etwas vom Boden aufhebt. Und wenn man so versucht, mit anderen über das Evangelium oder über Jesus Christus als das Fundament unseres Glaubens zu reden, dann heißt es ja doch so oft, ja, aber das weiß ich doch. Und ich glaube, in den Schwierigkeiten unseres Lebens ist genau das Problem, dass wir es zwar wissen, aber vergessen. Und dann ist es nötig, daran erinnert zu werden. Und es ist doch manchmal so, dass wenn Stürme, Schwierigkeiten und Probleme kommen, dann sind wir auf einmal voller Sorgen, voller Ängste, was unseren Blick auf das Fundament vernebelt. Und wir sehen nicht mehr, dass wir auf einem unerschütterlichen Fundament stehen können und dass auch wir sicher sind. Und dann fangen wir an zu wanken. Und das liegt eben daran, dass wir unseren Blick wegwenden von dem, wer Jesus ist. Aber du darfst sicher sein, weil das unerschütterliche Fundament in Jesus Christus gegründet ist. Nicht in deinem Glauben, nicht in deiner Leistung, sondern in Jesus Christus. Und es mag sein, dass du nichts als schmerzhafte Erfahrungen, vielleicht einen Sturm oder Widerstände in deinem Leben, erlebt hast. Aber wenn wir davon ausgehen, dass mit Gott nichts unmöglich ist, dann stellen wir uns diesen Stürmen. Wann bist du zuletzt aufgestanden und hast gesagt, Gott, wo ist der nächste Sturm? Wann bist du zuletzt aufgestanden und hast gesagt, Gott, danke für diesen Sturm? Du darfst, du kannst und du sollst dich für die Stürme in deinem Leben bedanken. Warum? Weil Gott dir damit dient. Du wirst durch diesen Sturm stärker im Glauben und in deiner Liebe zum Herrn. Und deshalb darfst du dankbar dafür sein. Das sind nämlich die Momente, in denen wir auf unser Leben zurückblicken und sagen, diese Zeit will ich nicht vermissen. Das sind die Momente, wo wir zurückblicken und es kann gut möglich sein, dass wir nass geworden sind. Dass es der schlimmste Sturm war. Aber das ist doch die Zeit, wo wir Jesus wirklich erkennen konnten, wer er ist, wie sehr er uns liebt, dass wir uns nur von ihm abhängig machen konnten und auch er der Einzige war, der uns retten konnte. Und dann ist es nicht nur ein Segen für dich, sondern für all die Menschen in deiner Umgebung. Und ich komme langsam zum Schluss. Jesus, er hält dich nicht nur hier auf der Erde fest, sondern bis in alle Ewigkeit. Das ist aber nichts, was du und ich verdienen. Was wir verdienen, ist es unterzugehen, auf dem Meeresboden zu landen und zu ertrinken und dann den Rest des Lebens in der ewigen Verdammnis zu verbringen. Aber Gott ist reich an Barmherzigkeit und er hat uns errettet aus der Finsternis, er hat uns lebendig gemacht und jetzt hält er uns fest. Also, warum schaust du noch auf deine Stürme? Warum schaust du auf die Wellen, die in deinem Leben toben? Warum schaust du nicht auf Jesus, damit wir auch unerschütterlich sein können, weil unser Fundament in Jesus Christus gegründet ist? Lass uns auf Jesus schauen, wie er ans Kreuz für uns gegangen ist und unsere Schuld bezahlt hat, dass er die Rechnung bezahlt hat, die wir nie bezahlen konnten. Und er in dem etwas bekommen hat, was er nicht verdient hat. Und auch wir etwas bekommen haben, was wir nicht verdient haben. Lasst uns auf Christus schauen, der gestorben und wieder auferstanden ist, der jetzt nun zu Rechten des Vaters sitzt. Lasst uns auf Christus schauen, der uns in diese Stürme schickt, weil es der Ort ist, an dem er uns haben will. Aber lasst uns auch auf Christus schauen in unseren Stürmen und erkennen, dass er Herr unseres Sturms ist. Und nicht nur unseres Sturms, sondern unseres ganzen Lebens. Und nicht wir selbst. Amen.